werden. Es gibt bei der Menschenwürde kein unterschiedliches Niveau. Jeder Mensch hat das gleiche Niveau an Menschenwürde und das ist für uns ein ganz klares Prinzip. Und alle Menschen, die sich bislang in Moria aufgehalten haben, befinden sich jetzt in einer humanitären Notlage. Aber es gehört auch dazu, dass man die Dinge und die Hilfe und die Prozesse, die angestoßen werden, realistisch betrachtet.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich dazu Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie am Freitag üblich, beginnen wir mit den öffentlichen Terminen der Kanzlerin in den nächsten Tagen. Herr Seibert, bitteschön.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Es geht mit Montag, dem 14. September los. Die Bundeskanzlerin, das hatte Ihnen Frau Fietz ja auch schon angekündigt, hat eine Videokonferenz mit den Spitzen der EU, also dem Ratspräsidenten Michel und der Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Das findet am Montag statt. Es wird danach eine Pressekonferenz geben. Details bekommen Sie noch. Am Dienstag wird die Kanzlerin hier in Berlin an der Festveranstaltung anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland teilnehmen. Sie wird dort eine Rede halten, das Ganze im Innenhof der Neuen Synagoge in der Zeit von 11 bis 12 Uhr. Am Mittwoch ist zur üblichen Zeit um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Dann gibt es im Anschluss daran eine Sitzung des Kabinettsausschusses Neue Länder. In diesem Kabinettsausschuss werden ja besondere Herausforderungen in den ostdeutschen Ländern und Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes erörtert. Schwerpunkte der Sitzung dieses Mal sollen sein eine Bilanz des Jubiläumsjahres und der Arbeit der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Ein weiteres Thema die Stärkung des Ehrenamts und des bürgerschaftlichen Engagements in den neuen Ländern. Es wird um die regionale Strukturförderung in den neuen Ländern gehen und um den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft, mit besonderem Blick eben auf die Wirtschaft in den neuen Ländern. Und am Freitag, den 18. September, kommt Frau von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, zu einem Gespräch nach Berlin und trifft die Bundeskanzlerin im Kanzleramt. So. Das ist das, was ich Ihnen an Terminen hier zu verkünden habe.
Dankeschön. Gibt es Fragen zu einem der Termine?
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Das ist nicht der Fall. Dann würde ich das Thema Moria aufrufen. Herr Straßmann, oder? Oder doch zu einem Termin?
Das passt eigentlich zu beidem. Herr Seibert, der Besuch der Kommissionspräsidentin steht da auch auf der Agenda, dass man über die gemeinsame europäische Asylpolitik sprechen möchte. Da will die Kommission ja am 30. September einen Vorschlag vorlegen. Und bislang gibt es ja noch keine Anzeichen, dass es diesmal einfacher wird als bei den letzten Versuchen.
Also ich kann dem Gespräch nicht vorgreifen, aber natürlich sind die neuen Vorschläge, die Ende September von der Kommission vorgelegt werden sollen in Richtung einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik, ein ganz wichtiges Element dessen, was in diesem Halbjahr, auch dem Halbjahr der deutschen Ratspräsidentschaft, auf der Tagesordnung steht, neben Klimapolitik und der Umsetzung der Haushaltsbeschlüsse und des Wiederaufbaufonds. Also ich bin ziemlich sicher, dass das eine Rolle spielen wird, aber ich würde Sie bitten abzuwarten. Heute hat ja der Vizepräsident der Europäischen Kommission Margaritis Schinas in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundesinnenminister, das haben Sie vielleicht verfolgt, ja auch schon darüber gesprochen, was die Pläne der Kommission im Groben sind, auf welchen drei Säulen diese gemeinsame Asylpolitik aufbauen soll. Die Kanzlerin sagte gestern Abend schon, dass die Europäische Kommission damit der gesamten Unterstützung und dem vollen Einsatz der deutschen Ratspräsidentschaft natürlich rechnen kann.
Damit sind wir beim Thema Flüchtlinge Moria. Herr Jung.
Also, können Sie uns mal eine Chronologie geben, was die Bundesregierung seit Mittwochmorgen, vielleicht sogar schon seit Dienstagnacht getan hat. Wo hat sie gehandelt, damit die Zustände und die Menschen in Moria, damit denen geholfen werden kann? Und Herr Alter, warum wird sich jetzt eigentlich schon wieder auf die unbegleiteten Kinder konzentriert? Haben die Erwachsenen, die älteren Menschen in Moria eine andere Art von Menschenwürde als unbegleitete Kinder?
Ja, ich glaube nicht, dass ich Ihnen, so wie Sie es sich wünschen, wirklich eine präzise Chronologie geben kann. Schon deswegen, weil neben dem Kanzleramt ja auch andere Ministerien und andere Minister daran beteiligt sind und ich nicht sozusagen stundengenau, tagesgenau deren Telefonate, Gespräche, von denen es viele gab, nachvollziehen kann. Was ich Ihnen sagen kann, ist für die Bundesregierung zuallererst mal, und das sollte ja unser erster Gedanke sein. Die Brände in Moria haben viele Menschen, die in diesem Lager schon vorher in einer schwierigen, oft verzweifelten Situation waren, nun wirklich in eine entsetzliche Lage gebracht. Die Bilder auf der Straße kampierender Flüchtlinge und Migranten, oft ganzer Familien, die so die Nacht verbringen mussten, die gehen jedem nah. Und diese Bilder appellieren an uns alle, in Europa schnell Hilfe zu leisten, damit diese Menschen versorgt werden können, damit sie untergebracht werden können, und zwar besser und würdiger als zuvor. Deswegen ist es so wichtig, den Kontakt mit der griechischen Regierung zu halten und zu hören, was sie braucht und was sie von den europäischen Partnern erwartet. Dass die Kollegen des Bundesinnenministeriums, auch des Auswärtigen Amtes, können über die anlaufenden Sofortmaßnahmen sicher berichten. Sie haben in der Pressekonferenz des Bundesinnenministers heute gehört, dass Griechenland jetzt eine Bedarfsliste gestern Nachmittag übermittelt hat, was natürlich auch hilft, dass man die abarbeiten kann. Die Bundeskanzlerin hat mit dem griechischen Premierminister gesprochen und er hat eine Bitte vor allem genannt, nämlich dass die jetzt aufs Festland gebrachten Minderjährigen von europäischen Mitgliedstaaten aufgenommen werden. Das beantwortet in gewisser Weise auch Ihre Frage, warum es in diesem ersten Schritt jetzt um die Minderjährigen geht, weil das die ausgesprochene Bitte, Hilfsbitte, Unterstützungsbitte der griechischen Regierung ist. Deutschland hat dann mit Frankreich Kontakt aufgenommen und für diese Minderjährigen die Zusage gemacht. Und gleichzeitig haben sich beide Länder, dann beide Regierungen, darum bemüht, dass auch andere europäische Partner in dieser Hinsicht aktiv werden. Das ist neben den Sofortmaßnahmen, die auf Lesbos das Leid lindern sollen, ein erster Schritt. Die Bundeskanzlerin hat ja gestern Abend bei der Veranstaltung in der Konrad-Adenauer-Stiftung gesagt, dass weitere Schritte folgen müssen. Und sie hat dabei auf das Gesamtbild verwiesen. Es ist ja nicht nur Moria, sondern es sind auch die schlimmen Zustände, die Migranten und Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina und in anderen Ländern des westlichen Balkans ertragen müssen. Es sind die Probleme, die kleine Länder wie Zypern, Malta beispielsweise mit den regelmäßigen Ankünften auf ihren Inseln haben. Auch da will und muss die Europäische Union Unterstützung leisten. Und zum Gesamtbild gehören natürlich auch die jeden Werktag hier in Deutschland ankommenden rund 300 Migranten und Flüchtlinge, die eben auf anderem Weg nach Deutschland kommen, die hier untergebracht und versorgt werden, von denen später viele hier ihre Zukunft machen wollen, die Schulen besuchen, die Ausbildungsplätze brauchen. Dazu gehören auch die behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien, die wir von den griechischen Inseln aufnehmen. Es ist letzte Woche erst, sind 118 solche Personen, also behandlungsbedürftige Kinder mit ihren Kernfamilien am Flughafen Hannover angekommen und weitere Aufnahmen sind in Planung. Das ist das Gesamtbild. Und das alles wäre natürlich einfacher zu handhaben, wenn Europa eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik verfolgen würde. In allen Aspekten, von der Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern bis zur Kontrolle und Schutz an den Außengrenzen und eben auch in dem Aspekt Aufnahme derjenigen, die in die Europäische Union kommen. So eine gemeinsame europäische Migrationspolitik, die Kanzlerin hat es gestern gesagt, gibt es derzeit nicht. Das ist aber bei einem Thema, das ganz sicher noch jahrzehntelang drängend sein wird, kein Zustand, mit dem wir uns abfinden sollten. Und da kommen wir zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission. Wir unterstützen eben nachträglich, dass die Kommission Ende dieses Monats noch einmal neue Vorschläge vorlegen will. Kommissar Schinas hat das gestern skizziert. Und wir werden in unserer Präsidentschaft und darüber hinaus intensiv daran arbeiten, dass es da Fortschritte gibt.
Ja, ich kann das Gesamtbild nicht ergänzen. Herr Seibert hat es vorgetragen für das Bundesinnenministerium. Das hatte ich auch am Montag hier schon deutlich gemacht. Am Mittwoch finden seit dem Ausbruch des Brandes in Moria intensivste Gespräche statt mit der griechischen Regierung, auch mit den Institutionen in Europa. Sie können sich vorstellen, dass in den vergangenen Stunden wirklich gerungen wurde, damit man eine nennenswerte Anzahl von Mitgliedstaaten auch überzeugen kann, Solidarität zu zeigen. Man muss feststellen, das ist gelungen. Es gibt 10 Mitgliedstaaten, die gemeinsam bereit sind, sich an der Aufnahmebitte der griechischen Regierung zu beteiligen. Die griechische Regierung selbst hat entschieden, dass die Gruppe von 400 Minderjährigen von den Inseln auf das Festland gebracht wird. Sie hat sie also aus dem Geschehen vor Ort herausgelöst. Und wir haben schon am Mittwoch gesagt, das ist für uns das Entscheidende, welche Hilfsbedarfe von der griechischen Regierung formuliert werden. Der Bundesinnenminister hat aber eben in der Pressekonferenz auch deutlich gemacht, dass es nach dieser Hilfsaktion auch weitergehen muss mit den Gesprächen. Das Gespräch ist damit nicht beendet. Es geht um die Frage, wie auch darüber hinaus Europa sich aufstellt, auch in Bezug auf weitere Personengruppen. Und er hat deutlich gemacht, dass er in erster Linie Familien mit Kindern im Blick hat, auch Familien mit Kindern, die sich im Moment auf Lesbos befinden. Und er strebt an, dort sehr rasch zu einer Lösung zu kommen. Das heißt also, das Signal ist klar. Jetzt wird der Bitte entsprechend geholfen bei den 400 Minderjährigen, aber die Gespräche müssen weiterlaufen und der Bundesinnenminister wird mit aller Kraft dafür Sorge tragen oder zumindest den Versuch unternehmen, dass es auch dort gelingt, Mitgliedstaaten zu überzeugen.
Zusatz? Warum konzentriert sich der Innenminister auf Kinder und Familien mit Kindern? Haben die anderen Erwachsenen, meinetwegen auch ohne Kinder, eine andere Art von Menschenwürde? Und Herr Seibert, was macht Sie da jetzt so hoffnungsvoll, eine gemeinsame neue Asylpolitik zu beschließen? Ich meine, darüber reden wir hier seit 5 Jahren. Die Bilanz sind 20.000 Tote im Mittelmeer, 13.000 Schutzsuchende jetzt in Moria. Was soll sich da jetzt ändern?
Nochmal zu Ihrer ersten Frage. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Aufnahme der Minderjährigen dem direkten und ausdrücklichen Wunsch der griechischen Regierung entspricht. Die griechische Regierung hat diese Minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen in einer allerersten Reaktion auf die Brände in Moria aufs Festland ausgeflogen. Und ihr Wunsch an die europäischen Partner, so auch der Bundeskanzlerin übermittelt, ist, die europäischen Partner mögen sich dieser unbegleiteten Minderjährigen annehmen. Deswegen respektieren wir diesen Wunsch und sehen ihn auch komplett ein. Denn das sind besonders, wie man so sagt, vulnerable, besonders, bleiben wir bei diesem Fremdwort, das sich da eingebürgert hat, Personen. Und die griechische Regierung hat eben auch klar gemacht, dass sie für die übrigen Menschen zunächst die Verantwortung selbst vor Ort wahrnehmen möchte. Und auch das ist zu respektieren. Zu Ihrer zweiten Frage, das ist, wie man schon daran sieht, dass seit 2015, 16 immer wieder Anläufe unternommen wurden, vielleicht das schwierigste europäische Thema der Zeit, weil es sehr unterschiedliche Einstellungen in den europäischen Mitgliedstaaten, jedenfalls zu Elementen einer solchen gemeinsamen Asylpolitik und Migrationspolitik gibt. Gleichzeitig wäre es auch falsch, die Flinte ins Korn zu werfen. Es gibt jetzt neue Vorschläge von der Europäischen Kommission. Das heißt, es wird sie geben. Die werden alle studieren, sicherlich auch mit dem Eindruck der Brände in Moria und der großen humanitären Not, die dadurch ausgelöst worden ist. Und wir werden uns jedenfalls dafür einsetzen, dass das gelingt. Bis dahin gibt es ja, wie wir jetzt gesehen haben, immerhin eine zweistellige Zahl von Mitgliedstaaten, die bereit sind, zum Beispiel bei den bei den unbegleiteten Minderjährigen zu helfen. Und wir hoffen sehr, dass es in der Perspektive, die der Bundesinnenminister aufgezeigt hat, dass man sich als nächstes eben auch um Familien mit Kindern kümmern will, dass es da ebenso Unterstützung von nicht nur einer Handvoll, sondern mehr europäischen Mitgliedstaaten gibt.
Ich würde gerne Ihre Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, noch einmal ganz klar beantworten. Es gibt bei der Menschenwürde kein unterschiedliches Niveau. Jeder Mensch hat das gleiche Niveau an Menschenwürde und das ist für uns ein ganz klares Prinzip, Und alle Menschen, die sich bislang in Moria aufgehalten haben, befinden sich jetzt in einer humanitären Notlage. Aber es gehört auch dazu, dass man die Dinge und die Hilfe und die Prozesse, die angestoßen werden, realistisch betrachtet. Und da war es häufig so, dass man nach unterschiedlichen Prioritäten vorgeht. Und das, was der Bundesinnenminister zum Ausdruck bringt, ist, dass man sich in erster Linie um Menschen kümmern muss, die ganz besonders schutzbedürftig sind und dabei die anderen nicht vergisst.
Weitere Fragen? Dann Herr Jung nochmal.
Es gibt ja auch ältere Menschen dort vor Ort, die sind ja auch besonders hilfsbedürftig und schutzwürdig. Was ist mit denen, Herr Alter?
Sie könnten jetzt ganz verschiedene Kategorien bilden von Menschen, die sich auf Lesbos oder auch auf anderen Inseln oder in anderen Ländern Europas befinden. Und Sie könnten diese Frage immer wieder neu formulieren. Der Bundesinnenminister hat in Aussicht gestellt, dass er sich mit den EU-Partnern darüber unterhalten wird, wie es weitergeht. Und er hat auch in Aussicht gestellt, dass es eine Delegation des Bundesinnenministeriums geben wird, die sehr zeitnah nach Griechenland fliegt, um dort weiter zu sondieren, wie der Prozess voranschreiten kann. Insofern ist diese Ausdifferenzierung, die Sie hier vornehmen, im Moment nicht hilfreich. Wir sind bereit zu helfen. Wir helfen ganz konkret und der Minister möchte die Gespräche fortsetzen.
Ein Zusatz?
Und wie kommt eigentlich der Minister darauf, dass das Helfen, also er hat ja von einem isolierten Handeln gesprochen, dass es eine Gefahr ist, für also ein Pull-Faktor wäre. Haben Sie dafür eigentlich empirische Belege, dass wenn man Menschen hilft und sie da rausholt, dass es ein Pull-Faktor ist?
Der Minister hat eben in seiner Pressekonferenz deutlich gesagt, dass wir alle 2015 fortfolgende erlebt haben, was passieren kann, wenn in Europa sozusagen nicht im Gleichklang abgestimmt unter allen EU-Staaten vorgegangen wird. Das ist eine Erfahrung, aus der wir ein Stück weit auch gelernt haben. Und deswegen ist dem Minister wichtig, und das ist eine ganz wichtige Priorität, dass Deutschland, insbesondere auch in der jetzigen Rolle als Ratspräsidentschaft, nicht allein entscheidet, sondern sich mit den EU-Partnern abstimmt. Und wie das Ergebnis zu den unbegleiteten Minderjährigen zeigt, ist es möglich, Lösungen zu finden. Und wir sollten den Optimismus haben, dass das auch in Zukunft gelingen kann.
Wir kommen zum Thema Nawalny. Herr Jörg.
Herr Seibert, am Mittwoch, also ich habe mehrere Fragen zu Nawalny, weil seit Mittwoch vieles passiert ist. Ich fange mal damit an, mit der Behauptung der Bundesregierung, was uns am Mittwoch gesagt wurde, dass das Bundeswehrlabor oder das Institut aus München die Ergebnisse der Untersuchung der Substanz, mit der Herr Nawalny wohl vergiftet wurde, an die Organisation für den Verbot der chemischen Waffen in Den Haag übermittelt hat. Jetzt sagt die russische Vertretung gestern Abend bei dieser Organisation, dass es nicht stimmt, dass es nur einen Brief von Herrn Berger gibt vom 3. September. Wie würden Sie, Herr Seibert, diese Sache kommentieren und auflösen, das Problem?
Ich sage das, was auch die Kollegin am Mittwoch hier gesagt hat und was absolut richtig ist, nämlich, dass Sie davon ausgehen können, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind dafür, dass die OVCW ihre Arbeit tun kann.
Die Frage war, ob die Ergebnisse der Untersuchung des Labors an diese Organisation übermittelt wurden, wie es Herr Kollatz am Mittwoch gesagt hat.
Die Bundesregierung hat Schritte zur Beweissicherung eingeleitet. Diese Schritte sind noch nicht abgeschlossen und bei diesen Schritten sind Vertraulichkeitsgepflogenheiten zu beachten. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich darüber hinaus hier keine Mitteilungen machen werde.
Vielleicht kann Herr Kollatz uns dazu, Sie haben doch am Mittwoch hier gesagt, dass die Ergebnisse an diese Organisation weitergeleitet wurden. Und Russland sei Teil oder Mitglied dieser Organisation und kann entsprechend auch Einsicht nehmen.
Ich will nur sagen, diese Vertraulichkeitsgepflogenheiten gelten ja nicht nur für den Regierungssprecher, sondern für die Bundesregierung insgesamt. Aber das sollte jetzt Herrn Kollatz nichts vorwegnehmen.
Nein?
Die Frage war an Kollatz gerichtet.
Ja. Ich kann da gerne noch mal einen Satz zu sagen.
Ja. In der Zwischenzeit lese ich noch zwei, drei Fragen vor, nämlich zum Beispiel von Ria Novosti auch dieselbe Frage.
Aber sei nicht vorzulesen.
Naja, ich muss
Ja, Entschuldigung,
Sie, Sie haben das recht. Bestätigen?
Sie haben recht.
Ja, ja. Und wann planen Sie die Unterlagen, darunter auch medizinische Proben von Herrn Nawalny an OPCW zu senden? Und ich füge gleich auch noch hinzu die Frage von Anna Rose, Radiosender Echo Moskwi. Warum ist es nicht möglich, diese Proben direkt an die russische Seite zu übergeben? Ja.
Vielleicht bevor Sie das Mikro, ich will nur die zweite Frage schon einmal sagen. Es handelt sich hier nicht um ein deutsch-russisches bilaterales Problem oder Thema. Es handelt sich um eine Tat, die in Russland verübt worden ist, mit einem chemischen Nervenkampfstoff, der international geächtet ist, aus einer Gruppe von Nervenkampfstoffen, die international geächtet sind, die OVCW, ist der logische Ansprechpartner und deswegen sind wir im Kontakt mit der OVCW.
Am Mittwoch habe ich deutlich gemacht, dass die Regierung die OPCW über die Ergebnisse der Untersuchung des Instituts in Kenntnis gesetzt hat.
Aber Sie haben ja auch gesagt, dass Russland ist Teil dieser Organisation, genau. Also Mitglied dieser Organisation und entsprechend auch Einblick in diese Ergebnisse bekommen kann.
Über die Mitteilung der Regierung über die Ergebnisse der Untersuchung.
Darf ich das eine andere Frage in diesem Zusammenhang an?
Erstmal Herr Junge direkt dazu. Dann würde ich, können Sie sich ja dann nochmal melden.
Ich bin ein bisschen verwundert, weil Sie meinen, das ist kein bilaterales Thema. Wenn man in die Statuten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen guckt, da steht ausdrücklich drin, dass direkte bilaterale Beratungen eine Möglichkeit zur Aufklärung von Verdachtsfällen sind. Warum machen Sie das nicht?
Ich habe es gesagt, ich kann es jetzt auch noch mehrfach wiederholen, dass Sie davon ausgehen können, dass alle Voraussetzungen geschaffen worden sind, damit die OVCW ihre Arbeit tun kann.
Aber hier geht es um direkte bilaterale Beratungen. Warum?
Ich bleibe bei meiner Antwort und der anderen Antwort, die ich gegeben habe, dass die Bundesregierung Schritte zur Beweissicherung eingeleitet hat, die noch nicht abgeschlossen sind und Vertraulichkeitsgepflogenheiten zu beachten sind. Das wird jetzt auch meine Antwort bleiben bei sehr ähnlich klingenden Nachfragen.
Ja, ich habe eine ganz andere Frage dazu. Und zwar, beziehungsweise zwei. Herr Maas hat gestern in der Sendung im ZDF, glaube ich, ja, gesagt, dass diese Substanz nicht nur in dem Körper von Herrn Nawalny, sondern auch am dem Körper von Nawalny gefunden wurde. Jetzt hat im Interview mit der Deutschen Welle einer der Erfinder von diesem Novichok, Herr Uglew, gestern gesagt, dass nach seiner Ansicht die Vergiftung wohl über die Unterwäsche von Herrn Nawalny passieren konnte und nicht durch den Tee, den er ja irgendwo getrunken hat, dass dieses Novichok auf seinem Körper sozusagen war. Deswegen ist er auch nicht sofort gestorben. Frage, hat Herr Maas irgendwelche Informationen darüber, dass es wahrscheinlich so ist und wurde vielleicht auch die Ehefrau von Herrn Nawalny untersucht in diesem Zusammenhang? Die waren ja im Kontakt.
Also ich kenne die Äußerungen, die Sie zitieren, nicht und würde mich hier aber auch wirklich nicht an Spekulationen darüber beteiligen, was dort wann und wie passiert ist. Die Äußerungen des Außenministers stehen für sich und ich glaube, zu Gesundheitsfragen der Familie von Herrn Nawalny sollte diese oder eben im Einklang mit der Charité dann Auskunft geben. Dazu können wir, glaube ich, können wir von hier nichts sagen.
Das heißt, auch das Labor kann das nicht irgendwie nachvollziehen, ob diese Substanz an seinem Körper, also über die Haut quasi aufgenommen wurde.
Herr Seibert hat auch den Aspekt der Vertraulichkeit und unserem Stand gerade schon dargestellt und auch ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ich habe eine ganz letzte Frage zu diesem Komplex und zwar die russische Seite möchte gerne, da Nawalny jetzt wieder zu sich gekommen ist, ihre eigenen Leute zu ihm schicken, um ihn zu befragen, was natürlich logisch wäre, um der Sache auf den Grund zu gehen. Was hält denn die Bundesregierung von diesem Wunsch? Würde die Bundesregierung die Ermittler aus Russland zu Nawalny zulassen?
Ich habe dazu nur eine TASS-Meldung gelesen. Ein entsprechendes Gesuch der russischen Regierung oder russischer Behörden liegt der Bundesregierung nicht vor. Und noch einmal, Russland verfügt über alles Notwendige, um Ermittlungen durchzuführen. Ich würde gerne eines noch hinzufügen. Natürlich können wir hier keine Auskunft über den Gesundheitszustand geben, aber zumindest in den Medien wurde berichtet, und darüber möchte ich gerne sprechen, dass Herr Nawalny sich nicht mehr im Koma befindet und ansprechbar ist. Und ich möchte für die Bundesregierung sagen, dass uns das sehr erleichtert und dass wir weiterhin hoffen, dass er baldmöglichst und auch vollständig genesen kann.
Herr Tovenier.
Herr Seibert, eine Frage zur Russlandpolitik der Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin war ja immer darauf bedacht, gute und freundliche Beziehungen mit Russland zu pflegen. Und kam es natürlich im Laufe der Jahre immer wieder zu Rückschlägen. Stichwort Hackerangriff auf den Bundestag, Dissidentenmorde. Wird sie diese Position beibehalten oder erleben wir jetzt eine neue Eiszeit in deutsch-russischen Beziehungen?
Ich kann mit solchen Begriffen nichts anfangen. Das Verhältnis zu Russland ist davon geprägt, dass Russland erstens ein wichtiger globaler Akteur ist. Und genauso ist es davon geprägt, dass wir in der Vergangenheit und nun auch aktuell immer wieder Themen haben, die äußerst problematisch sind, um es vorsichtig auszudrücken. Und jetzt haben wir es mit einem Mordversuch an Herrn Nawalny zu tun, mit einem international geächteten, sehr speziellen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe und unsere Aufforderung, dass Russland sich dazu dringend erklären möge.
Das heißt, es wird keine Änderung der Russlandpolitik von Seiten der Bundeskanzlerin geben?
Politik ist nie statisch und in Beton gegossen, sondern Politik reagiert auch immer auf Ereignisse. Und dann muss mit diesen Ereignissen umgegangen werden. Und trotzdem gibt es auch Interessen, beispielsweise mit Russland über Wege zu einer vernünftigen Konfliktlösung in Libyen zu sprechen beispielsweise. Das wird dadurch ja nicht vom Tisch genommen. Aber Politik muss immer reagieren auf das Gesamtbild, und solche Ereignisse, solche Themen wie der Tiergartenmord, wie der Hackerangriff, wie jetzt der Fall Nawalny, sind eben dann auch ein Teil der Beziehungen.
Herr Philipov von TASS fragt an das Justizministerium oder vielleicht an das Bundesinnenministerium. Die russische Transportpolizei hat heute angekündigt, dass sie an den Ermittlungen in Deutschland im Fall Nawalny beteiligt werden will oder sie sich selber beteiligen wolle und dass eine entsprechende Anfrage an die deutsche Seite vorbereitet wird. Können Sie bitte sagen, ob eine solche Beteiligung im Prinzip möglich wäre und unter welchen Bedingungen?
Ich habe darauf gerade auf TASS bezugnehmend geantwortet.
Dann hatte ich noch Herrn Jung.
Ich würde es mal bei Frau Adebar probieren, da bei Ihnen ja die Ergebnisse des Novichok-Nachweises im Haus liegen. Warum senden Sie die Ergebnisse nicht, wie die OPCE das ja vorsieht, ausdrücklich, also direkte bilaterale Beratungen an die Russen?
Der Außenminister hat gestern auf die Bedeutung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen hingewiesen. Herr Seibert hat auch gerade noch mal gesagt, es ist kein bilaterales Thema, sondern es wird in der Organisation liegen, die dafür zuständig ist. Und was das betrifft, hat die Bundesregierung Schritte zur Beweissicherung eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen sind. Und da gibt es Vertraulichkeitsgepflogenheiten zu beachten. Und das ist der Stand, den wir Ihnen heute mitteilen können.
Aber wenn Sie diese Organisation so bedeutend finden, dann kennen Sie doch die Statuten. Und da steht doch drinne: bilaterale Beratung.
Das ist ein sehr großes Statut mit vielen Möglichkeiten und Schritten. Wir befassen die OVCW so wie das in diesem Falle angezeigt ist.
Ich sehe keine weiteren Fragen zum Fall Nawalny. Auf meiner Liste steht das Thema Lobbyregister. Ich habe auf alle Fälle eine Frage der Kollegin Wolf von der Mittelbayerischen Zeitung. Eine Frage an Herrn Seibert. Was hat sich aus Sicht der Bundesregierung qualitativ verändert, dass ein Lobbyregister nun sinnvoll und notwendig erscheinen lässt? Ein solches Register steht schließlich schon seit vielen Jahren zur Debatte. Bisher hat sich vor allem die Union dagegen verwehrt.
Ich werde Frau Wolf die Antwort gerne nachreichen.
Herr Jung.
Ich wollte etwas Ähnliches fragen. Also die Union hat sich ja jetzt entschieden, dass das Lobbyregister auch für die Regierung gelten soll. Begrüßt die Regierung das, Herr Sabbe? Die Kanzlerin hat ja vor 2 Wochen hier noch gesessen und gemeint, das ist nicht nötig.
Ja, ich habe jetzt gesagt, dass ich die Antwort nachreichen werde und dann werde ich Ihre Antwort, Ihre Frage da sicherlich mit einfließen lassen.
Dann gibt es Fragen zu anderen Themen. Herr Tufik Nier.
Frau Adler, eine Frage zu Libyen. Gestern wurde ja ein Öltanker im Mittelmeer gestoppt, der Kerosin von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Libyen bringen sollte. Das wäre ja auch ein Verstoß des Waffenembargos gewesen, da Kerosin auf der Liste für militärische Zwecke ist. Da hätte ich wieder eine Reaktion dazu.
Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Ist der oft... Könnten Sie es noch mal wiederholen? Ich habe Sie akustisch...
Gestern wurde ein Öltanker im Mittelmeer gestoppt, der Kerosin von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Libyen bringen sollte. Das wäre ja ein Verstoß des Waffenembargos gewesen. Da hätte ich wieder eine Reaktion dazu.
Ja, vielleicht kann das BMVG, wenn Sie möchten, auch noch etwas sagen. Also derzeit wird geprüft, ob sich eben dieser Verdacht des Verstoßes gegen das VN-Waffenembargo durch das Tankschiff bestätigt. Was dabei herauskommt, das ist jetzt, wäre wieder Thema einer Spekulation. Es gibt jetzt diese Überprüfung und die findet jetzt statt. Grundsätzlich zeigt die gestrige Überprüfung des Schiffes aber aus unserer Sicht eben 2 Dinge, nämlich dass eine effektive Zusammenarbeit auch zwischen dem VN-Expertenpanel und der Mission ist und dass IRINI in der Lage ist, eben solche Einsätze auszuführen und dass eben einen Beitrag leistet, um die Einhaltung des Waffenembargos durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie zum Einsatz noch was hinzufügen wollen. Ablauf könnte ich noch was sagen. Gerne.
Also ich kann das Bild, was Frau Adebar eben aufgezeigt hat, insofern vervollständigen, dass zu bestätigen ist, dass der Force Commander, der italienische Force Commander, Hinweise erhalten hat darauf, dass ein Tanker einen Embargo-Bruch begehen könnte. Daraufhin hat er unsere Fregatte Hamburg beauftragt, dieses Schiff anzusprechen. Der Kommandant hat das getan. Er wurde zum Boarding sozusagen eingeladen. Man spricht davon Compliant Boarding, also im gegenseitigen Vereinvernehmen wurde die Kontrolle durchgeführt. Es wurde ein Hubschrauber in Bewegung gesetzt, der das Boarding-Team an Bord gebracht hat. Und es wurde eben festgestellt, dass der Tanker Kerosin geladen hat. Und das, wie Sie richtig wiedergegeben haben, ist ein Stoff, der sich auf der Embargo-Liste befindet. Insofern wurde der Tanker dann davon abgehalten, weiterhin libysche Gewässer zu befahren. Und Ziel ist es, ihn in einen EU-Hafen zu bringen, um weitere Kontrollen zu veranlassen.
Weitere Fragen dazu? Herr Kollege, nächste Frage.
Frage auch ans BMVG. Es geht um die Indo-Pazifik-Leitlinien. Dort wird ja mehrfach der Begriff der maritimen Präsenz in der Region auch erwähnt. Und gestern gab es ja von der Ministerin ein Treffen mit den ASEAN-Staaten, mit Vertretern. Bis wann werden denn die personellen und materiellen Fähigkeiten zur Verfügung stehen, um das überhaupt stemmen zu können, solch eine Präsenz?
Insgesamt Kräfteplanungen stehen dann an, wenn konkrete Absichten, Aufträge und Möglichkeiten absehbar sind. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Wir müssen das, wie Sie richtig sagen, natürlich mit den bestehenden Einsätzen in Verbindung bringen und in Übereinstimmung bringen. Ich kann Ihnen da keine konkreten Zeitlinien nennen.
Zusatz?
Nachfrage dazu. Solch ein Einsatz, wäre der durch die Leitlinien schon gedeckelt oder müsste da noch ein Parlamentsmandat, also ein gesondertes Parlamentsmandat geschaffen werden?
Die bestehenden Regelungen zur Mandatierung von Einsätzen und zum Beauftragen von Einsätzen bleiben natürlich weiter bestehen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema.
Ja, eine Frage an das Bundeslandwirtschaftsministerium zum Thema Schweinepest. Viele Landwirte machen sich ja derzeit Sorgen, einen möglichen Exportstopp nach China angeht, ihrer Schweine hier aus Deutschland bzw. Teile. Die Ministerin hatte gestern gesagt, es gäbe bereits Gespräche. Könnten Sie uns darüber etwas sagen, ob es da schon erste Verhandlungsergebnisse gibt.
Ja, vielen Dank. Erstmal möchte ich betonen, es gibt einen Fall bei einem Wildschwein in einem Landkreis. Also es ist sehr begrenzt auf eine Region, auf einen Landkreis bei einem Wildschwein. Es gibt noch keinen Fall, der weiter weg liegt oder eben einen Übersprung auf den Hausschweinbestand. Das möchte ich gerne mal vorwegschieben. Und das Nationale Referenzlabor, das Friedrich-Löffler-Institut, hat ja diesen Fall bestätigt. Die Ministerin hat gestern, wie Sie es ja auch angesprochen haben, ausführlich dazu Stellung genommen. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass die ASP für den Menschen ungefährlich ist, dass sie aber eben sehr gefährlich ist für Wild- und Hausschweine. Und dass sich die Landwirte jetzt natürlich Sorgen machen. Dazu möchte ich das die Regionalisierungsmaßnahmen ansprechen. Die gelten ja innerhalb der EU. Also wird der Handel nur für jene Betriebe eingeschränkt, die im Restriktionsgebiet liegen. Also außerhalb nicht. Das gilt jetzt für den Bereich innerhalb der EU. Und auch nochmal für Sie der Hinweis, derzeit verbleiben rund 70% der Exporte im EU-Binnenmarkt, also auch ein großer Teil, wie Sie sehen. Und 30% gehen in Drittstaaten, das betrifft China mit 17% oder auch Südkorea mit rund 4%. Und im Moment laufen die Gespräche noch, weil wir möchten gerne, dass diese Regionalisierungsmaßnahmen nicht nur innerhalb der EU gelten, sondern auch außerhalb in Bezug auf Drittstaaten. Aber einen neuen Stand kann ich Ihnen dazu im Moment noch nicht sagen.
Zusatz?
Eine Zusatzfrage betrifft die Situation hier. Es gibt zum Beispiel unter anderem aus der Opposition die Warnung, dass gerade in großen Schweinebetrieben natürlich es sehr gefährlich werden kann, logischerweise, wenn dort die afrikanische Schweinepest ausbricht. Und da gibt es Forderungen nach einer Dezentralisierung der gesamten Produktion. Wird das besprochen im Ministerium und wenn ja, wie?
Also erstmal gelten ja die Biosicherheitsmaßnahmen und natürlich sind die Landwirte angehalten, die jetzt auch nochmal verstärkt einzusetzen. Da haben wir auch ausführlich drüber informiert und in Richtung Dezentralisierung haben wir auch im anderen Bezug schon gesprochen, dass es natürlich gut wäre, wenn es sich regional auch weiter splittet und nicht nur einzelne große Betriebe da sind. Aber das wäre jetzt nochmal ein weiteres Thema, was wir im Zuge auch des Fleischgipfels oder des Branchengesprächs Fleisch auch schon oft besprochen haben.
Weitere Fragen zur Schweinepest?
Der Landwirtschaftsminister in MV, Herr Backhaus, fordert ja, dass Schutzzäune nicht nur auf öffentlichen Grund und Boden errichtet werden können, also Schutzzäune gegen die Wildschweine, sondern auch auf privaten Grundstücken und fordert da, dass die Bundesregierung entsprechende Regelungen einleitet. Ist das von Ihnen zu erwarten?
Na, das haben wir geprüft und das haben die Juristen in unserem Haus vollumfänglich geprüft und das ist nicht möglich, weil das wäre nicht verhältnismäßig. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein Haus haben mit einem Garten und Sie wohnen nicht in einem Restriktionsgebiet, haben auch mit Schweinen nichts zu tun und dann wird einfach beschlossen, jetzt geht ein Zaun durch Ihren Garten. Das können wir, da können wir nicht die Rechtsgrundlage für schaffen, aber die Länder können natürlich auf die einzelnen privaten Besitzer zugehen und die ansprechen und sagen, hier, wir wollen einen Zaun bauen und dann geht das da durch.
Zusatz?
Ans BMI. Herr Backhaus hat auch die Bundespolizei aufgefordert, mehr Initiative an den Ländergrenzen zu zeigen und auch an der deutsch-polnischen Grenze mit schärfere Kontrollen durchzuführen, damit Pendler und Touristen keine Lebensmittel zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern bringen. Tut die Bundespolizei dies?
Also Die Bundespolizei nimmt ihre Aufgaben so wahr, wie sie gesetzlich definiert sind. Sie ist nicht für die Ein- und Ausfuhr von Waren zuständig und es wird im Moment auch bei uns im Hause nicht darüber nachgedacht, gegenüber Polen Grenzkontrollen oder Ähnliches einzuführen.
Also vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, nochmal. Also die Schaffung einer Regelung für die Errichtung von Wildschutzzäunen auf privaten Flächen zur Vorbeugung vor der Einschleppung der ASP in Gebieten außerhalb von Restriktionszonen, wie ich es Ihnen eben auch gesagt habe, in denen sich also weder Seuchenkranke noch verdächtige Tiere aufhalten, ist nicht möglich.
Weitere Fragen zum Thema Schweinepest? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine Frage von Frau Anastasopoulou, Deutsche Welle. Da geht es um den Konflikt Griechenland-Türkei. In den Artikeln von Herrn Mitsotakis, die gestern im FAZ veröffentlicht wurde, steht, Zitat, wir haben in Berlin sogar eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Frage an Herrn Seibert, können Sie das bestätigen? Können Sie bitte über den Inhalt etwas sagen? Um welche Vereinbarung geht es? Und eine zweite Frage von Sie gleich im Anschluss. Gestern haben 7 EU-Länder auf Korsika sich klar auf die Seite Griechenlands gestellt. Teilt die Bundesregierung diese Einstellung?
Ja, die erste Frage, die kann ich so nicht beantworten, wie die Fragerin das gerne hätte. Es ist bekannt, dass Deutschland sich dafür eingesetzt hat, dass direkte Gespräche zwischen den beiden Ländern möglich sind, weiterhin einsetzt, auch solche direkten Gespräche über die seerechtlichen Streitigkeiten den richtigen Weg findet, um aus dieser Situation großer Spannung herauszukommen, aber die Arbeiten und die Gespräche, die dafür mit beiden Seiten geführt werden, werde ich hier nicht öffentlich machen. Weiß nicht, wollten Sie noch?
Die zweite Frage. 7 Länder hätten sich in Korsika gestern klar auf die Seite Griechenlands gestellt. Teilt die Bundesregierung diese Einstellung?
Natürlich gibt es eine große Solidarität innerhalb aller europäischen Mitgliedstaaten mit Griechenland und mit Zypern. Und gleichzeitig gibt es Besorgnis darüber, dass die Spannungen im östlichen Mittelmeer weiterhin anhalten. Und wie ich es gerade gesagt habe, die Überzeugung, dass direkte Dialoge oder direkter Dialog der richtige Weg wäre, um diese Spannung zu lösen. Und bis dahin ist es unsere Bitte an alle Seiten, nichts zu tun, was die Eskalation noch weiter vorantreibt.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Fragen zu anderen Themen? Herr Tofignier?
Frau Haderbach, eine Frage zu USA-Iran. Die US-Regierung will ja nächste Woche die UN-Sanktionen gegen den Iran wieder einsetzen. Welche Konsequenzen hätte das für das JCPOA?
Also Sie haben ja die Vorgänge in New York in den letzten Wochen verfolgt, auch zu der Frage zu dem Thema Snapback. Und da ist kein neuer Stand in New York im Moment zu verzeichnen. Insofern gibt es da Gespräche. Die E3 halten nach wie vor an dem JCPOA fest. Wir finden die Welt und es sicherer mit diesem Abkommen als ohne dieses Abkommen. Und wir sind auch mit der amerikanischen Seite im Gespräch und werden sehen, wie sich das weiter entwickelt, das Dossier.
Nun hat die US-Regierung aber gesagt, sie wird auf alle Fälle diese Sanktionen wieder eingeführt werden. Nochmal, was für Konsequenzen hätte das für das JCPOA aus Sicht der Bundesregierung?
Ich glaube, eine Antwort darauf zu geben wäre dann richtig, wenn es dazu kommt und wenn man genau weiß, was dann passiert, auch von amerikanischer Seite.
Dann habe ich noch eine Frage zu einem anderen Thema vom Kollegen Jordans AP. Der deutsche Botschafter in London hat auf Twitter zum Brexit geschrieben, dass er in seinen 30 Jahren als Diplomat noch nie Verhandlungen erlebt habe, die sich so schnell, bewusst und tiefgreifend verschlechtert hätten. Dann folgt ein sehr ungewöhnlicher Appell an seine Leser, das nicht zu akzeptieren, wenn Ihnen die britische EU-Beziehung am Herzen liegen. Teilt der Minister, das geht an das AA, die Sorge seines Botschafters und hat er das gestern bei seinem Besuch in London den Briten kommuniziert?
Also es trifft zu, dass gestern ein Treffen des französischen Außenministers, des deutschen Außenministers und des britischen Außenministers in Großbritannien stattfand. Dieses Treffen hatte keinen bilateralen Kontaktcharakter, sondern hat sich zum Thema Iran abgespielt, um eben, Sie hatten das auch gefragt, das weitere Vorgehen und die weitere gemeinsame Linie, die europäische Linie im Rahmen des JCPOA abzustimmen. Insofern war Brexit nicht das Thema dieser Runde. Gleichwohl kann ich Ihnen sagen, dass der Außenminister die Besorgnis, die auch von Seiten der EU im Moment zum Ausdruck gebracht ist, die auch Kommissionsvizepräsident Šefčovič geäußert hat, teilt und dass wir uns wünschen, dass Großbritannien zu der Vertragstreue zurückkehrt und dort keinen Rechtsbruch begeht. Das ist die Haltung des Außenministers. Sie können davon ausgehen, dass das auch der britischen Seite klar ist. Der deutsche Botschafter hat getweetet, er ist in London und beobachtet dort die Situation mit ganz viel Empathie und Herz. Ich denke, die Position des Außenministers ist auch die des deutschen Botschafters und das ist darin auch klar geworden in dem Tweet.
Ja, ich will das alles unterstreichen und will einfach nur noch mal ganz klar sagen, grundsätzlich gilt, dass Großbritannien mit der Europäischen Union einen Vertrag abgeschlossen hat. Und die Europäische Union wird sehr genau darauf achten, dass Großbritannien seine aus diesem Vertrag erwachsenen Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union auch einhält. Die Kollegin sprach gerade den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Herrn Šefčovič, an. Und der hat ja ganz klar Großbritannien gestern aufgefordert, sein Gesetzesvorhaben bis spätestens Ende dieses Monats zurückzuziehen. Und er hat auch auf rechtliche Instrumente zur Streitbeilegung aus dem Austrittsabkommen hingewiesen, die die Europäische Union andernfalls, gegebenenfalls nutzen wird.
Weitere Fragen dazu? Dann weist mich die Kollegin Anastassopoulou noch mal darauf hin, dass sie noch eine Frage hatte an Frau Adebar. Plant Herr Maas eine neue Vermittlungsmission nach Ankara und Griechenland?
Herr Seibert hat gesagt, dass die Gespräche in diesem Dossier fortlaufen. Das gilt, glaube ich, für verschiedene Stellen in der Bundesregierung. Das ist auch in Brüssel ja ein Thema, mit dem wir uns dort befassen. Insofern, ich habe hier keine terminlichen Ankündigungen zu machen, aber das ist ein Thema, was die Bundesregierung und natürlich auch das Außenministerium und Herrn Maas beschäftigt.
Dann noch eine Frage zu den Klimaplänen von Herrn Altmaier. Kollegin Schmidt-Matern fragt das an den Herrn Seibert. Ist das neue Klimaprogramm des Bundeswirtschaftsministers ein Projekt der gesamten Regierung? Wie steht Frau Merkel zu diesen Vorschlägen? Und zweite Frage, wie bewertet das BMU Altmaiers Pläne?
Also ich kann Ihnen ehrlich gesagt dazu noch nicht viel sagen, denn der Minister hat dieses Klimaprogramm ja jetzt heute Vormittag erst vorgestellt. Aber wenn man auf die epochale Herausforderung durch die Erderwärmung und die Veränderung des Klimas blickt und wenn man sieht, wie das für die Wirtschaften, für die Volkswirtschaften unseres Landes und anderer Länder dramatische Herausforderungen mit sich bringt, dann ist es sicherlich richtig, dass ein Bundeswirtschaftsminister nicht nur auf das nächste und übernächste Jahr, sondern auf längere Zeit versucht, dazu eine Strategie zu entwickeln.
Ja, wir freuen uns natürlich über den Rückenwind für den Klimaschutz von Herrn Altmaier. Wir müssen für uns die News natürlich auch noch relativ frisch. Insofern müssen wir das auch erst noch mal prüfen. Ich glaube, wenn sich der Rückenwind auch in den konkreten Klimaschutz weiterträgt, dann gewinnen wir alle. Auf jeden Fall wird sich die Ministerin heute auf jeden Fall dazu noch mal melden und ihre Einschätzung geben.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Herr Jung.
Das heißt, Ihre Ministerin, Ihr Haus wurde jetzt erst mit der Bekanntgabe der Vorschläge von Herrn Altmaier über diese Vorschläge informiert. Da wurde nicht vorher beraten, ob das Sinn macht, sinnvoll ist, ob Sie das gut finden. Und Herr Seibert, wann tagt das Klimakabinett mal wieder?
Das kann ich Ihnen heute nicht sagen, aber wir werden das wie immer dann rechtzeitig ankündigen.
Wann war das letzte Mal?
Müsste ich meine Kollegen bitten, dass sie mir das raussuchen, aber Sie sollten nicht davon ausgehen, dass nur, wenn das Klimakabinett tagt, Klimapolitik auf der Tagesordnung der Bundesregierung steht. Das ist ganz regelmäßig der Fall. Wie könnte es auch anders sein bei der Größe des Themas?
Und ich habe noch eine
Frage ans BMU.
Genau, die Frage war, ob wir im Vorfeld beteiligt worden sind oder informiert worden sind, und die Frage kann ich beneinen.
Weitere Fragen zum Thema Klima? Das ist nicht der Fall. Ich habe hier noch eine außenpolitische Frage von der Kollegin Moreno von der Deutschen Welle. Das Mandat Juan Guaidós als Parlamentspräsident endet dieses Jahr. Er steht für einen Boykott der Wahl im Dezember. Jetzt plädiert ein anderer Politiker der Opposition doch für eine Teilnahme. Die Regierung von Nicolás Maduro hat die EU eingeladen, Wahlbeobachter nach Venezuela zu senden. Wie ist die Position der Bundesregierung zu den Parlamentswahlen? Wird sie einer Wahlbeobachtungsmission zustimmen bzw. befürworten?
Ja, also wir haben die Ankündigung Herrn Maduros zur Kenntnis genommen, am 6. Dezember die Wahlen abzuhalten. Und wir haben in den vergangenen Jahren nicht nur wir, sondern die Europäische Union ja stets betont, dass faire, freie und glaubwürdige Wahlen das wichtigste Element einer politischen Lösung in Venezuela sind. Das gilt für die Präsidentschaftswahlen, aber auch für die Parlamentswahlen. Insofern ist das unsere Grundposition. Die hat sich für den Moment nicht geändert. Wenn es noch ein Teil offen war, müsste ich dem nachreichen.
Nee, das war's. Habe ich noch Fragen übersehen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.